Ja, ihr habt, soweit ich weiß, in der letzten Woche schon den ersten Teil unserer kleinen Predigtreihe gehört, die wir mit der Neuschäfer Höhe, mit der Treffpunkt Hoffnung und auch mit dem GZD zusammengestellt haben. Von daher, da kommt noch einmal der Thilo Kuhlmann zu euch und wird euch über den letzten Teil oder wird euch den letzten Teil predigen. Wir vertiefen die Jahreslosung. Seht, ich mache alles neu aus der Offenbarung 21, Vers 5. Und ja, an mir ist es, euch heute einen weiteren Aspekt mitzugeben, der heißt nämlich eine neue Sicht gewinnen auf mich. Ich glaube, dass Innovation sehr im Wesen Gottes verankert ist. Dass es ihm selber entspricht, dass er es liebt, Neues zu schaffen. Von daher ist das nichts Fremdes, sondern etwas, was sehr im Wesen Gottes ist. Er schafft gerne Neues. Er ist kreativ. Das sehen wir an der Schöpfung, an der Schöpfungsgeschichte, wie sehr er es liebt, Neues zu schaffen. Aber ich musste auch daran denken, dass auch heute Gottes Schöpfung ja nicht irgendwie in eine Statik gekommen ist, sondern ständig in einer Dynamik. Alles entwickelt sich weiter. Natürlich liebt Gott auch Routinen und Regelmäßigkeiten. Also wir haben vor Ostern einen Sederabend gefeiert bei uns in der Gemeinde. Der wird seit 2500 Jahren exakt in der gleichen Art und Weise gefeiert. Gott liebt Routinen. Er weiß, dass wir das brauchen. Von daher ist das kein Gegensatz, wenn wir von Gott in Innovation oder in Gewohntem sprechen. Er ist beides. Gott bleibt sich treu, auch darin, dass er Neues schafft und er schafft Ordnung, die ja dem Ganzen einen Rahmen geben. Nun ist es ja so, dass unsere Kirchen und Gemeinden nicht unbedingt bekannt sind dafür, dass wir sonderlich innovativ sind. Ja, also ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden in Wermelskirchen und würden fragen, was steht für Innovation, ich glaube, da würden vielleicht ein paar Eingefleischte auf die Idee kommen, Kirche zu sagen oder Gemeinde, aber die Gesellschaft nicht unbedingt. Und so geht uns das vielleicht auch persönlich, dass wir sagen, ich bin vielleicht nicht in erster Linie ein innovativer Mensch. Ich liebe vielleicht die Gewohnheiten und Routinen mehr als das Neue. Ich habe in der letzten Woche einen Artikel gelesen zum Thema Exnovation. Ich weiß nicht, der Begriff war für mich neu, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Exnovation, das steht für genau das Gegenteil von Innovation. Es geht um das bewusste Ablegen, um das Loslassen, um das Ersetzen. Exnovation, so hieß es, als Schlüssel geistlicher und organisatorischer Erneuerung. Fand ich sehr spannend zu lesen, weil ich das Gefühl habe, dass wir manchmal alleine schon deshalb nicht innovativ werden, weil wir Sachen nicht loslassen können. Weil wir das festhalten, was uns lieb und teuer ist und es nichts gibt, was wir dann wieder neu entgegennehmen können. Also mir geht das so, ich würde mal das übertragen auf euch, wenn ihr euren Kleiderschrank anguckt, dann wird er wahrscheinlich recht voll sein. Und im Kleiderschrank werden eine Menge Sachen drin sein, die ihr seit mehr als 3 Jahren nicht angezogen habt. Oder unser Speicher. Da liegt eine ganze Menge Zeug, wo wir denken, das brauchen wir irgendwann mal. Aber die Realität ist, es macht uns den Speicher einfach voll. Also, es geht bei diesem Ablegen um etwas, was total notwendig ist. Und was wir brauchen, um Neues überhaupt wahrzunehmen, um Platz zu schaffen, damit etwas Neues kommt und wir es sehen und wahrnehmen können. Ich habe euch meinen Rucksack mitgebracht, der ist tatsächlich authentisch und war im letzten Jahr 10 Tage in Spanien auf dem Jakobsweg. Und er war im letzten Jahr 5 Tage in Norditalien in einem Naturschutzgebiet. Und es ist so, dass in jeder Tour in diesen Rucksack nur das reinkommt, was ich tatsächlich benötige. Also Spanien im Juni, könnt ihr euch vorstellen, Merino-Sachen, die habe ich da nicht gebraucht. Ja, was richtig warm ist. Im Oktober waren wir dagegen in Norditalien und ich brauchte etwas, was richtig, ich soll es mal hoch. in Norditalien brauchte ich natürlich etwas Warmes, weil das der Oktober war und wir teilweise Frost hatten. Wir sind über Schneefelder gelaufen. Und darüber hinaus ist es so, dass in jeder Tour sich so ein paar Sachen ansammeln, die da irgendwie wichtig waren. Ich habe zum Beispiel zur Angewohnheit, ich bringe meinen Töchtern immer einen Stein mit am Ende der Reise. Ich suche immer nach welchen, die aussehen wie ein Herz. Ja, und die packe ich dann in den Rucksack. Zum Glück habe ich die aber vor der letzten Tour wieder rausgenommen. Denn die würden mir die Reise doch ziemlich beschweren, wenn ich die mitnehmen würde. Und genau so sammelt sich in jeder Tour. Wisst ihr, wenn ihr im Naturschutzgebiet unterwegs seid, dann heißt es Müll immer wieder mitnehmen. Und das ist das Erste, was ich ausräume, wenn ich irgendwo ankomme. Ansonsten entwickelt sich da ein wunderbares Eigenleben drin. Also, es gibt gewisse Anforderungen an Ausrüstung und es geht vor allen Dingen darum, dass man Dinge auch wieder rausnimmt, wenn man auf die nächste Reise geht, um Neues zu entdecken. Heute soll es aber um unser Inneres gehen, auf das wir eine neue Sicht gewinnen wollen. Und mich damit bereit zu machen für den Gott, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Und ich möchte mit euch tatsächlich einen Blick in eine alttestamentliche Begebenheit werfen und sie unter zwei Aspekten beleuchten. Das eine ist, wie geht diese Person mit der eigenen inneren Erneuerung, mit der Innovation um? Wie kann er eine neue Sicht gewinnen? Und das andere ist, es geht um die Exnovation, um das Ablegen, Loslassen. Wie macht diese Person das? Welche Rolle spielt Gott dabei, wenn jemand sagt, das möchte ich lassen? Und ihr habt das eben schon mit dem Psalm 51 gehört und das wurde in der Einleitung angedeutet. Es geht um König David. Er ist in einer Situation, wo er diese Innovation braucht und die Exnovation sehr notwendig ist. Oder um in dem Bild des Rucksacks zu bleiben, David hat dort eine ganze Menge in seinem Rucksack angesammelt, an Müll, an Steinen, an Unrat, an aber auch neutral Gewohnheiten, die er los wird. Und das beschreibt er eben in diesem Psalm 51. Und ich lese in Auszügen daraus. Sei mir gnädig, Gott. O Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Schau nicht weiter auf die Sünde, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dieser Psalm ist insofern eine Besonderheit in der Bibel, als wir eine recht ausführliche Beschreibung der Situation haben, in der David dieses Gebet spricht. Wir lesen in 2. Samuel 11 davon, dass sich Israel in einer Kriegssituation befand. Die Ammoniter wurden angegriffen, man wollte die Hauptstadt Rabba erobern und wir kriegen beschrieben, dass David allerdings in Jerusalem bleibt. Das ist eine Warnlampe, die sofort angehen muss, wenn der oberste Kriegsherr nicht bei seinem Heer ist, sondern in seinem Palast ist. Und dort lesen wir dann darüber hinaus, dass er es sich, ich sage, mehr oder weniger gut gehen lässt. Also im übertragenen Sinne glaube ich nicht, aber er dehnt die Mittagsruhe aus bis zum Spätnachmittag und geht dann auf dem Dach des Königspalastes spazieren und von dort aus beobachtet er die Nachbarschaft. Also wenn er dafür Zeit hat, dann muss das wieder so eine Alarmlampe anzünden. Er beobachtet Bathseba, seine Nachbarsfrau, beim Baden und er weiß, dass sie die Frau des Uriah ist, holt sie trotzdem an den Hof und sagt, kurz und knapp, sie wird jedenfalls schwanger. Diese Situation war an sich schon mal eine riesengroße Sauerei. vollkommen absurd, dass sich der oberste Kriegsherr so verhalten wird. Vollkommen absurd, dass dieses Heer in der Schlacht ist und er nicht dabei ist. Vollkommen absurd, dass er so mit dieser Frau Bathseba umgeht. Wir würden sagen, das ist MeToo in reinster Form. Übergriffigkeit ohne Ende. Dass er so umgeht mit Uriah, dem Mann, der für sein Volk, für ihn dort an vorderster in der Schlacht steht und sein Leben riskiert. Und damit ist die Geschichte leider noch nicht zu Ende, denn es geht in mehreren Runden weiter. Um die Schwangerschaft zu vertuschen, gibt er Uriah Sonderurlaub und lädt ihn ein, nach Jerusalem zu kommen und sagt dann ganz gnädig, dann besuch doch deine Frau auch. Und Uriah ist von seinem Charakter her blitzblank, der legt sich lieber zu den Wachen beim Heer hin und macht genau das nicht. Und der zweite Versuch, ihn betrunken zu machen und dann zu sagen, dann geh doch jetzt, auch der scheitert. Uriah lässt sich darauf nicht ein. Und dann gibt es schließlich ein letztes Mittel, zu dem David greift. Er informiert Joab, ist es glaube ich, dass er Uriah doch bitte in die erste Reihe stellen soll beim Sturm auf Rabba. In dem Bewusstsein, da ist die Sterbequote nicht nur allgemein auf 100% wie bei uns, sondern der wird wahrscheinlich nur wenige Minuten überhaupt überleben. Der soll nämlich sterben, damit dann David freie Bahn hat. Und tatsächlich ist das so, Bathseba wird zur Witwe, sie hält die Totenklage und König David nimmt sie danach zur Frau. Ich glaube, dass es bei der Geschichte nicht in erster Linie um einen Ehebruch geht, den man dort betrachtet und wo wir vielleicht alle sagen, schlimm. Es geht nicht so sehr um eine isolierte Tat, sondern es geht hier darum, dass alles, was König David bisher ausgezeichnet hat, in Frage gestellt wird von ihm. Ganz umfassend. Er war ein ausgezeichneter Feldherr. Jetzt gammelt er in Jerusalem rum, während andere auf dem Feld stehen. Er war ein umsichtiger Politiker. Ja, seine Umsicht zeigt sich gerade darin, dass er sich vom Haus seines Daches umguckt. Ein Mann, der sich an Gottes Gesetzen orientiert und ihm gefallen will, macht hier genau das Gegenteil. In dieser Situation erscheint er wie ein Despot, der nicht nach dem Willen Gottes fragt und seine Macht missbraucht in hohem Maße. Und ich würde so weit gehen zu sagen, er ordnet sich nicht mehr Gott unter, sondern macht sich selber zum Maßstab seines Tuns. In der Bibel an anderer Stelle heißt es, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Leider ist in der Situation davon eigentlich nichts mehr zu erkennen. Das Kapitel endet mit einem Satz, aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Punkt. Ich kann mir kaum eine Situation vorstellen, die noch verfahrener und absurder ist als diese. Keine Situation, die mehr nach Erneuerung schreit, verkorkster ist. Und doch ist das Erste, was wir wahrnehmen können, dass Gott Dinge neu macht. Und trotzdem neu macht, dass Gott Dinge verändert. Weil er ein Gott der neuen Sicht ist, weil er Neues schafft, auch aus dieser Situation, weil Innovation im Wesen Gottes verankert ist. Ich möchte mit euch so ein bisschen reinschauen, was notwendig ist, damit wirkliche Veränderung kommt. Und selbstverständlich sprechen wir nicht in erster Linie über König David, sondern wir sprechen über uns, über dich und mich. Offensichtlich hatte König David zunächst keine wirkliche Erkenntnis für sein Verhalten. Ja, das lesen wir, das war natürlich alles schade und ein bisschen anstrengend für ihn. Aber in 2. Samuel 12 wird berichtet, dass der Prophet Nathan zu Besuch kommt und David ein Gleichnis vorträgt, haben wir eben schon zu Psalm 51 gehört. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viel Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Er aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem armen Mann kam, da reute es ihn, von seinem eigenen Schafen und von ein reicher Mann, Entschuldigung. Als ein Reisender zu einem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eins zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Dann nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hatte. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Nathan ist nicht irgendwer. Da müssen wir wieder eine Verbindung wahrnehmen, die wieder größer ist als nur jemand, der jetzt warte mal sagt, komm, ich sag dir gerade mal, schenk dir mal reinen Wein ein. Nathan ist derjenige, der David mit einer fantastischen Zusage versorgt hatte. Nathan ist derjenige, der Gottes Zusage übermittelt hat, dass das Königshaus von David für immer Bestand haben wird. Coole Routine. Nathan kommt ein zweites Mal und erzählt David diese Geschichte. Und dieses Gleichnis, das deckt diesen skandalösen Rechtsbruch von David auf. Und cool ist, dass die Entrüstung von David echt ist. Du merkst, dass da immer noch etwas vorhanden ist, was der richtige Kompass für sein Leben ist. Der oberste Richter des Landes fällt an dieser Stelle aber ein Urteil über sich selbst. Er hat nicht nur Ehebruch begangen, sondern hat gleichzeitig auch als Oberhirte über dieses gesamte Volk versagt. Und Davids Ehebruch hat Folgen für ihn, aber auch noch viel mehr. Es hat Folgen für sein Volk und für seine Familie. Und wir lesen davon, dass David dann wirkliche Erkenntnisse über sich selbst hatte. Sein zweiter Schritt ist nämlich Buße und Ablegen. Vers 13. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Im Psalm 51 formuliert David das dann als tiefe Buße und als ein Bekenntnis im Bewusstsein darüber, dass er Schuld auf sich geladen hat. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. Deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Schau nicht weiter auf die Sünde, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir ganz zu gehorchen. Ich empfinde die Geschichte von David auf der einen Seite als eine Geschichte von menschlichem Versagen und Sünde. Und doch steht sie in der Bibel. Sie führt uns sehr realistisch vor Augen, wie wir als Menschen handeln. Ich finde das einfach genial, dass die Bibel kein Buch ist, wo irgendwelche Heldengestalten verklärt werden. Die Bibel ist da total ehrlich und lässt gar nicht zu, dass wir irgendwelche Superhelden kreieren, wo wir sagen, ganz weit weg. Es sind Berichte von wirklichen Menschen mit Stärken und mit Schwächen. Und deshalb macht mir das sehr viel Mut, dass Gott mit Menschengeschichte schreibt, mit Menschen, die keine Superhelden sind und die sogar versagen, mit dir und mit mir. Und ich glaube, dass wir von David lernen können, wir können lernen, dass es wichtig ist, Schuld und Sünde beim Namen zu nennen, aber auf der anderen Seite eben doch auch, dass Gott vergibt und Gott gnädig ist und er Schuld tatsächlich ausräumt und Dinge neu macht. Trotzdem an dieser Stelle müssen wir wahrnehmen, hier ist etwas passiert und das lässt sich jetzt nicht mehr ungeschehen machen. Uriah ist tot. Punkt. Bathseba wurde missbraucht, sie bekommt ein Baby und wir lesen dann tragischerweise, dass auch dieses stirbt. David wird im weiteren Verlauf seiner Geschichte auch nochmal ein Gerichtshandeln Gottes erfahren, was damit zusammenhängt. Und selbstverständlich hat dieses Tun Auswirkungen auf seine Glaubwürdigkeit als König. Ihr dürft euch oder müsst euch vor Augen halten, das wussten Leute über ihn. Das war nicht im Verborgenen, das war bestimmt Gesprächsthema. Und trotzdem stellt Gott Dinge wieder her, erneuert. In Kapitel 12, Vers 23 und 24 lesen wir, und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein, lag bei ihr, und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Der Herr liebte ihn, und er sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan drittes Mal und gab ihm den Namen Jedidja, um des Herrn willen. Salomo, das bedeutet hebräisch der Friedliche. David geht hier als Kriegsherr bekannt. Er nennt seinen Sohn der Friedliche. Ihr könnt nachher, könnt gerne nochmal lesen, wie das mit dem Tempel ist. Salomo durfte den Tempel bauen, David nicht, weil er zu viel Blut vergossen hat. Also hier ist ein Bruch in der Geschichte, den David auch bewusst herbeinimmt, indem er ihn den Salomo nimmt. Und Jedidja heißt der Geliebte Jahwes oder Freund Gottes und ist ein Name, den Gott hier ausspricht über Salomon, um seine Gnade und seine Liebe deutlich zu machen. Gott ist David gnädig und er vergibt in seiner Liebe. Auch hier, wir müssen uns hüten, die Situation allzu sehr zu verklären. Ich will das sehr deutlich sagen. Nur weil ein weiteres Kind geboren ist, heißt das ja nicht, dass man jetzt sagen kann, naja, das eine Kind ersetzt das andere. Das ist nicht der Fall. Das ist eine ganz große Tragik. Und es ist nicht plötzlich alles wieder gut. Ja? Aber es ist ein starkes Zeichen der Erneuerung, dass Gott neu anfängt, Geschichte zu schreiben. Übrigens, eine ganz kleine Randbemerkung. Ich liebe es. Auch im Neuen Testament, in Markus, lesen wir, dass in der Ahnengalerie von Jesus Salomo aufgeführt wird. Auch hier sehen wir, dass Gott Neues schafft aus etwas, was wir als Scheitern und Zerbruch so kennzeichnen würden. Ein weiterer Schritt ist in David aber notwendig und er wendet sich in dem Psalm mit einer Bitte an Gott. Psalm 51, 12 und 13. Es braucht nämlich diese Exnovation, achtet mal darauf. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Es geht um das Ablegen und dann, es braucht ein erneuertes Wirken in David, damit er fähig ist, sozusagen ein bisschen mit Gott Schritt zu halten in dem, was er tun wird. Und das ist beides etwas, was durch den Heiligen Geist in uns möglich ist. Nun muss ich an der Stelle einen wichtigen Einschub machen. Es ist nämlich, es gibt eine theologische Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ihr früher auch Keith Green gesungen habt, gib mir einen neuen, erneuerten Geist. Ich konnte das irgendwann nicht mehr singen, obwohl es Wort Gottes ist. Weil ich gedacht habe, das macht Gott ja heute nicht mehr, seinen Geist von uns nehmen. Das passt ja gar nicht mehr. Das war tatsächlich etwas, was in der Epoche so war, dass der Heilige Geist auf Einzelnen lag. Und wir haben das gerade auch in der Geschichte mit Saul und mit David, dass er seinen Geist nimmt und dann David gibt. Das heißt, auf den einzelnen Herrschern war der Geist Gottes. Heute ist der Geist Gottes ausgegossen auf alle Menschen. Und wir sind sogar mit dem Geist Gottes versiegelt. Von daher keine Sorge, dass Gott seinen Geist wieder von dir wegnimmt und sagt, das war's für dich. sondern es ist so, dass Gottes Geist in uns Wohnung nimmt und er bleibt. Und das ist seit Pfingsten so, von daher brauchen wir uns da keine Sorgen haben. Genauso ist der Geist Gottes auch nicht nur auf einzelnen Herrschern, sondern auf uns alle ausgegossen. Das ist etwas Neues, was Gott geschaffen hat. Aber wir können uns trotzdem ausstrecken, dass wir vom Geist Gottes geprägt und beeinflusst sind oder aus seiner Kraft heraus handeln, wenn ihr das so nennen wollt. Es braucht neben der Erkenntnis, wer wir sind, neben dem Ablegen der Exnovation auch eine Innovation in unserem Inneren. Etwas Neues, was Gott schaffen muss, damit wir überhaupt fähig sind, mit dem Schritt zu halten, was Gott macht, oder noch krasser, überhaupt zu sehen, was Gott Neues schaffen wird. Und jetzt trotzdem, ich habe da eine persönliche Reise auch gemacht. Ich bete den Psalm 51 nahezu an jedem Morgen des Jahres. Warum? Ich bete den nicht deshalb, weil ich mich morgens regelmäßig über den König David erheben will und froh sein will, dass ich nicht so ein Schwein bin wie er. Sondern deshalb, weil ich genauso in der Gefahr bin, Schuld, Sünde in meinem Leben zu integrieren. Mich daran zu gewöhnen, dass ich schwach bin, dass ich so menschlich bin. Und der einzige Weg daraus ist, regelmäßig zu bekennen, um Vergebung zu beten und Gott zu suchen. Und es braucht diese Veränderung in mir, die Veränderung meines Herzens jeden Tag und zwar nicht eine Chakra-Veränderung, wo wir sagen, du und ich, wir tun uns zusammen und reden uns so lange unser Spiegelbild heiß, bis wir das tatsächlich glauben, sondern es braucht diese Veränderung des Geistes Gottes in uns, die uns neu macht und mit Kraft aus unserem Inneren versorgt. So, und ich brauche das am Anfang jeden Tages. Ich merke, dass das eine verändernde Wirkung auf mein Inneres hat. Auch diesen Psalm zu beten, wo ich zwischendurch das Gefühl habe, der ist doch überholt. Aber ich glaube, dass Schuld und Sünde nie überholt ist in unserem Leben. Von daher, ich erhebe mich nicht. Ganz im Gegenteil, ich mache den Psalm Davids zu meinen Worten über mein Leben. Und ich möchte schließen mit zwei Fragen, die dich und mich betreffen, die unseren Lebensrucksack betreffen, wo wir Dinge angesammelt haben. Gott spricht: Seht, ich mache alles neu. Das entspricht seinem Wesen, seinem ewigen Wesen. Und ich glaube, dass Gott Dinge immer wieder neu macht, auch heute. Auch in deinem Leben, in meinem Leben. Und er möchte Dinge zum Guten verändern, möchte dort eingreifen. Und wenn wir das wollen, dann gibt es für uns immer die Frage, Gott, was hat sich angesammelt in unserem Lebensrucksack? So, und das ist nicht nur Müll, so wie bei mir, wo ich sage, boah, das ist vielleicht vergleichbar mit Sünde. Sondern das können eben auch sowas wie Erinnerungssteine sein, wo wir sagen, das war doch schon immer so, da haben wir uns dran gewöhnt. Und die tragen wir immer mit uns rum. Und die machen uns trotzdem den Rucksack schwer. Das können Gewohnheiten sein, das können innere Überzeugungen sein. Mir macht das unheimlich zu schaffen, dass Menschen in Gemeinden missbräuchliche Erfahrungen gemacht haben. Das finde ich eine große Tragik, weil es Idee Gottes ist. Gott schafft etwas Neues. Apostelgeschichte zeugt davon. Und es ist richtig, richtig neu. Und trotzdem sagen Leute zu mir, ich lasse mich da nie wieder blicken, weil ich da Verletzungen erlebt habe wie an keinem anderen Ort. Ich war, habe euch das gesagt, ja, im letzten Jahr 10 Tage auf dem Jakobsweg und im Herbst in Norditalien. Und tatsächlich habe ich den Rucksack vor jeder Tür vollkommen neu gepackt und musste vor allen Dingen noch ein paar Sachen ausräumen, die da nicht reingehören für die nächste Etappe. Und ich lade euch zu so einem inneren Prozess ein. Ich gebe euch gleich so eine Minute, wo ihr darüber nachdenken könnt, was in eurem Rucksack sich angesammelt hat und was einfach in einer guten Art und Weise aussortiert werden muss. Und das kann natürlich sein, dass das Schuld und Sünde ist, aber vielleicht sind das auch einfach Gewohnheiten, die vielleicht noch nie jemand so gekennzeichnet hat, dass das eine Schuld sein soll. Der spricht, siehe, ich mache alles neu, ist auch derjenige, der dir helfen wird, zu unterscheiden, die Weisheit zu haben, genau das Richtige rein und raus zu holen. Dafür möchte ich gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass bei all diesen inneren Prozessen du derjenige bist, der mit uns unterwegs ist. Dank dir dafür, dass auf dich nicht das Gleiche zutrifft wie auf andere Menschen, dass wir uns vielleicht erheben müssen, sondern dass du ganz im Gegenteil uns erhebst, dass du Dinge neu machst und uns sogar die Kraft geben willst, Dinge wirklich tief zu verändern. So hilf du uns dabei. Dir sei Ehre, Herr. Amen.